Guten Tag und herzlich willkommen zum Wochenprogramm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Studio begrüßt Sie Bára Procházková. Eingangs hören Sie einen Überblick der wichtigsten Nachrichten von dieser Woche. Der tschechische Premierminister Jiří Paroubek hat am Montag bei seinem Besuch in London seinen Amtskollegen Tony Blair um Unterstützung für den tschechischen Wunsch nach einer Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes gebeten. Großbritannien gehört zu den wenigen der 15 alten EU-Staaten, die ihren Arbeitsmarkt bereits Bürgern aus den neuen Mitgliedsländern eröffnet haben. Die Großbritannien-Reise war Paroubeks erster Auslandsbesuch in seiner neuen Funktion als Premierminister. Der tschechische Parlamentspräsident Lubomír Zaorálek hat am Dienstag bei einem Besuch in Nordkorea das Regime in Pjöngjang zu Reformen aufgefordert. Er habe betont, dass nicht die internationalen Sanktionen, sondern die sozialistischen Mechanismen das Problem seien, so Zaorálek. Nach Schätzungen des Finanzministeriums wird das tschechische Defizit in diesem Jahr auf 4,8 bis 5% des Bruttoinlandsproduktes anwachsen. Darüber informierte am Dienstag der Vizefinanzminister Eduard Janota. Das Defizit wäre damit geringfügig höher, als es das Konvergenzprogramm der Europäischen Union erlaubt. Im vergangenen Jahr hatte das Haushaltsdefizit 3% des Bruttoinlandsproduktes betragen. Die Tschechische Republik soll nach Ansicht des rumänischen Senatspräsidenten Nicolae Vaccaroiu einer der ersten EU-Staaten sein, die über den Beitritt Rumäniens in die Europäische Union entscheiden. Vaccaroiu äußerte sich am Donnerstag während seiner dreitägigen Amtsreise nach Tschechien. Rumänien will gemeinsam mit Bulgarien zum 1. Januar 2007 der EU beitreten. Eine Unterstützung für Rumänien versprach der tschechische Präsident Václav Klaus und Senatspräsident Přemysl Sobotka. Der tschechische Premierminister Jiří Paroubek ist in einen Konflikt mit dem Staatspräsident Václav Klaus geraten. Streitpunkt ist die Auslegung der Verfassung der Tschechischen Republik. Klaus hatte sich im Ausland gegen den EU-Verfassungsvertrag geäußert, dies entspräche aber nicht der offiziellen Außenpolitik der Regierung, so Paroubek. Der Premier sagte am Donnerstag, dass das Kabinett dem Präsidenten dessen Auslandsreisen künftig beschränken könne, falls er nicht im Einklang mit den Standpunkten der Regierung handeln werde. Präsidentensprecher Petr Hájek wies Paroubeks Worte zurück. Die Tschechische Republik und Russland wollen ihre Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Verkehr, Energetik sowie Leichter- und Chemieindustrie verstärken. Dies besagt das neue Wirtschaftsabkommen, das am Donnerstag in Moskau der tschechische Wirtschaftsminister Milan Urban und der Chef des russischen Regierungsamtes Sergej Nazarin unterschrieben haben. Das war die Wochenschau. Nun geht es mit dem Programm von Radio Prag weiter. Also bleiben Sie dran.
Was machen Sie gewöhnlich am Sonntag um die Mittagszeit? In vielen Fällen lautet die Antwort vermutlich Essen. Und was macht Ihr Fernseher? Läuft er oder schweigt er? Wenn in tschechischen Haushalten beim Sonntagsessen die Kiste flimmert, dann bilden meist die Wortgefechte der heimischen Innenpolitik die Kulisse. Der Kampf der Volksvertreter ums schlagkräftigste Argument vereint sich mit dem Kampf der Sender um Quotenanteile. Das Ergebnis ist eine regelrechte Sonntagsdebattenmanie. Daraus ein hohes Maß an politischer Diskursfreude in der tschechischen Gesellschaft abzuleiten, das wäre allerdings ein voreiliger Schluss. Viele Experten kritisieren mittlerweile, dass es sich meist nur um Schaukämpfe der politischen Elite handelt. Die Inhalte blieben dabei auf der Strecke. Die Regierungskrise der letzten Monate brachte dies deutlicher als sonst zum Vorschein. Einer der Star-Moderatoren warf jüngst gar das Handtuch. Mehr im folgenden Schauplatz von Gerald Schubert.
Schauplatz.
Hezký den s Českou televizí. Začínají otázky. Diskuzní pořad, ve kterém padají nejzásadnější výpovědi.
Das ist Václav Moravec. Vor zwei Wochen begrüßte er die Zuschauer des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens Česká televize zum letzten Mal bei seiner Sendung Fragen von Václav Moravec. der, wie es hier heißt, Diskussionsreihe, in der die wichtigsten Aussagen fallen. Morawetz selbst hat nach 15 Monaten auf diese wichtigen Aussagen keine Lust mehr. Er wolle seine Wochenenden künftig lieber ohne Politiker verbringen, meinte er kürzlich in einem Interview. Beim Publikum war er beliebt und auch Fachleute schätzten die hohe Professionalität des 29-Jährigen, dessen journalistische Heimat eigentlich die tschechische Redaktion des britischen Radiosenders BBC ist.
Die Fragen gehen jedoch auch ohne ihn weiter. Für hunderttausende Haushalte in der Tschechischen Republik ist die Sendung, gemeinsam mit anderen sonntäglichen Politfernsehdebatten auf insgesamt gleich 3 TV-Kanälen, zu einem beinahe schon fixen Programmpunkt geworden. Zeitgleich mit den Fragen läuft den Sonntag von 12 bis 13 Uhr auf Nova, dem größten Privatsender des Landes, Sedmička, was mit der Zahl 7, tschechisch Sedm, zusammenhängt und andeutet, dass sich die Debatte um das Geschehen der letzten Woche drehen soll. Wer um 13 Uhr noch immer nicht genug gehört und gesehen hat, der kann anschließend noch auf den zweiten Privatsender Prima umschalten. Dort gibt es dann einen weiteren Polit-Talk. Die Nedelní jízda, etwa mit Sonntagsfahrt zu übersetzen.
Alle 3 Programme haben eine ganze Menge gemeinsam. Fast immer sitzen oder stehen einander 2 Kontrahenten gegenüber, meist ein Vertreter einer Regierungspartei und ein Vertreter der Opposition. Die Gesprächsleitung des Moderators wird oft durch Zuspielungen aufgelockert und zwar entweder durch Ausschnitte aus Nachrichten, die zu einem neuen Thema überleiten, oder durch zwischendurch eingeschobene Kommentare von weiteren Politikern, die sich per Telefon oder via Großbildschirm aus irgendeinem Regionalstudio zuschalten. Freilich gibt es aber auch Unterschiede. Česká televize etwa zeigt die öffentlich-rechtlich anmutende Atmosphäre eines runden Tisches. Bei Sedmička auf Nova hingegen ist so gut wie alles spitz. Nicht nur der Tisch, sondern auch die monströsen Zacken, die aus den Wänden ragen und irgendwie vermitteln, dass jedes Wort in diesem Raum gefährlich ist. Und prima, hier gibt es keinen Tisch, sondern Stehpulte, die mehr an eine Quiz-Sendung erinnern. Doch egal, in welches der 3 Studios wir gerade blicken, die Grundstimmung lässt sich meist mit einem einzigen Wort beschreiben. Duell. Genau hier setzt auch die Kritik an, die von Fachleuten gegen die tschechischen Politdebatten ins Treffen geführt wird, so etwa von Jiří Behe, Politikwissenschaftler und Direktor der New York University in Prag.
V podstatě mám pocit, že tyto pořady diskuzní
Ich habe das Gefühl, dass die tschechischen Diskussionssendungen nichts anderes sind als ein Forum für politische Kampagnen, die jeweils sofort nach den Wahlen beginnen. Denn es treten dort lediglich die Politiker der einzelnen Parteien auf und präsentieren den Zuschauern die jeweiligen Parteimeinungen und Doktrinen. Diese werden leider nicht durch den Auftritt von Experten ausgeglichen, wie das zum Beispiel in manchen Diskussionssendungen in den USA der Fall ist. Dort treten zwar ebenfalls Politiker auf, aber gleichzeitig auch 1 oder 2 Fachleute, die ein sachliches Gegengewicht darstellen.
Im Grunde genommen sind es fast immer dieselben 20 Köpfe, die sich in diesen Debatten abwechseln, kritisieren Behe und andere Politologen sowie Medienexperten. Eine profunde Debatte, die über die öffentliche Austragung der tagespolitischen Scharmützel hinausgeht, sei hier kaum möglich. Darin lässt sich freilich auch etwas von der Entwicklungslogik europäischer Transformationsgesellschaften erkennen. In westlichen Staaten mit längerer demokratischer Tradition können Fernsehanstalten bei der Entstehung neuer Programmformate auf eine gewisse Kontinuität zurückgreifen. In den postkommunistischen Nachwendegesellschaften hingegen sind diese Wurzeln oft nur schwach ausgeprägt. Der rasche Kulturwandel vollzieht sich oft mehr vor als hinter den Kulissen. Das gilt gerade für die Medien. Politikwissenschaftler Jiří Behe.
To je ten problém, že v těch našich diskuzních pořadech politici v podstatě jakoby se hádají navzájem.
Das Problem ist, in unseren Diskussionssendungen streiten lediglich die Politiker und führen dabei ihr Theater auf. Im Wesentlichen ist das, wie gesagt, ein permanenter Wahlkampf, bei dem man eigentlich schon von vornherein weiß, worüber und auch wie die Politiker sprechen werden. Provokativ formuliert, wenn ich weiß, dass in eine bestimmte Sendung 2 bestimmte Politiker kommen, dann könnte ich mir oft genauso gut irgendwelche Imitatoren mieten und die ganze Sendung vorher selber schreiben.
Věděl bych úplně přesně, co budou říkat, jak budou odpovídat na ty otázky.
Im Zusammenhang mit der jüngsten Regierungskrise, die das Land fast 4 Monate lang in Atem gehalten hatte und erst Mitte Mai beendet wurde, als das Abgeordnetenhaus der neuen Regierung das Vertrauen aussprach, wurden die Debatten mit besonderer Heftigkeit geführt. Teilweise auch deshalb, weil fast immer Spitzenvertreter der Parteien auf dem Bildschirm auftauchten, und zwar nicht selten genau die, die von der Krise und den vorangegangenen Skandalen sowie Skandalvorwürfen selbst betroffen waren. Also etwa Ex-Premier Stanislav Gross, dem die unklare Finanzierung seiner Wohnung letztlich den Job gekostet hat, oder der Chef der Christdemokraten, Miroslav Kalousek, der die Causa zur Koalitionsfrage machte. Wäre es also nicht besser, gerade angesichts einer schweren Krise auch mal andere Politikerinnen und Politiker ins Studio zu laden? Also Menschen, die ein bisschen mehr Abstand zu den oft recht persönlich geführten Grabenkämpfen haben? Martin Weselowski, Moderator der Debatte Sedmička am Privatsender Nova.
My občas zkoušíme nasadit takzvanou druhou nebo třetí garnituru politiků, to znamená...
Wir versuchen manchmal schon, die sogenannte zweite oder dritte Politikergarnitur einzusetzen. Also zum Beispiel Abgeordnete, die in irgendwelchen Ausschüssen arbeiten, medial sonst nicht so oft zu Wort kommen, aber in ihren Bereichen Experten sind. Diese Sendungen haben dann aber um mehrere hunderttausend Zuschauer weniger, was für mich einfach entscheidend ist. Wenn die Kurve unter, sagen wir, 600.000 fällt, dann ist das ein Problem. Und danach muss ich mich richten.
Doch auch Weselowski, der stets die Quote im Blick hat und sich als Vertreter eines Privatsenders auch dazu bekennt, hat so seine Vorbilder im allerdings ausländischen öffentlich-rechtlichen Bereich.
Číst přepisy Jeremyho Paxmana z BBC a jeho rozhovory například s Tony Blairem.
Die Protokolle von Jeremy Paxman von der BBC und seine Gespräche zum Beispiel mit Tony Blair zu lesen, das ist einfach eine Wohltat. Tony Blair schätzt nämlich Jeremy Paxman. Wenn in Tschechien jemand ein Gespräch mit der Frage, wollen Sie sich für etwas entschuldigen, beginnen würde, dann würde der betreffende Politiker wahrscheinlich mit Gelächter oder einem verständnislosen Blick antworten und dann das Thema ganz woanders hinführen. Fertig. Im Gespräch mit Paxman aber kommt von Blair eine Beichte. Er sagt, dass er sich für die Behauptung entschuldigen will, im Irak gäbe es Massenvernichtungswaffen. Da sehe ich einen diametralen Unterschied.
Einen großen Unterschied gibt es freilich auch zwischen Radio und Fernsehen. Und genau ersterem will sich nun auch Václav Moravec verstärkt wieder widmen. Vom Bildschirm verschwindet er. Er kehrt der aufgeheizten Atmosphäre des Fernsehstudios den Rücken, kehrt zurück in den Schoß der BBC.
Děkuji všem lidem, kteří byli za kamerami na vysílacích pracovištích a kteří 15 měsíců.
Ich danke auch allen Kameraleuten und allen Technikern, die 15 Monate lang die Nerven hatten, bei dieser Sendung mitzumachen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.
Das war eine neue Folge der Sendereihe Schauplatz von und mit Gerald Schubert. Auf unserem Programm steht jetzt ein neuer Sprachkurs. Wir laden Sie zu einem Besuch in einen Pferdestall ein. Katrin Bock und Bára Procházková erwarten Sie bereits.
Ein Pferd wird hierzulande als Kuň bezeichnet. Kuň. Der Plural des Wortes lautet
Koně,
Pferde.
Koně.
Ein
Koníček
ist ein kleines Pferdchen, doch meistens versteckt sich hinter dem Begriff
Koníček
ein Steckenpferd im Sinne von Hobby.
Koníček.
Ein
Koníček.
Hobby kann die
Jízda na koni,
das Reiten.
Jízda na koni
sein. Wörtlich könnte man
Jízda na koni
auch als Fahrt auf dem Pferd übersetzen, denn das ursprüngliche Verb für Reiten
jezdit
bedeutet heute allgemein fahren.
Jezdit.
Wollen Sie sagen, dass Sie reiten, so sagen Sie am besten
jezdím na koni.
Ich reite.
Jezdím na koni.
Wer regelmäßig
jezdí na koni
reitet, der ist ein
jezdec,
Reiter.
Jezdec.
Und sitzt auf einem
sedlo,
Sattel.
Sedlo.
Und hält die
uzdy,
Zügel.
Uzdy.
Auch im Tschechischen gibt es natürlich viele Begriffe, will man ein
kuň,
Pferd, korrekt bezeichnen. So ist eine Stute eine
kobila,
Stute,
kobila.
Ein Hengst dagegen ein
hřebec,
Hengst,
hřebec.
Und das Kind von einer
kobila,
Stute und einem
Hřebec.
Hengst ist ein
Hřibě.
Fohlen.
Hřibě.
Als weißen
Bělouš
bezeichnet man einen Schimmel.
Bělouš.
Pferde
Konje
wohnen in der Regel in einer
Konjirna,
einem Pferdestall.
Konjirna.
Eine
Jízdárna
dagegen ist ein Reitstall.
Jízdárna.
Eine Pferdemähne heißt in Tschechien
Koňská hříva.
Pferdemähne.
Koňská hříva.
Ein Pferdeschwanz ist ein
Koňský ohon.
Pferdeschwanz.
Koňský ohon.
Die Frisur heißt allerdings
Culík.
Pferdeschwanz.
Culík.
Apropos Frisur. Ein Pony ist ein
Pony.
Oder
Poník.
Pony. Ein Haarpony dagegen heißt
Offina.
Prag findet in diesen Tagen das Festival der sorbischen Kultur statt. Neben literarischen Lesungen, Theateraufführungen und musikalischen Veranstaltungen wird über die sorbische Kultur und die Situation der sorbischen Minderheit diskutiert. Bára Procházková hat die sorbischen Kulturtage in Prag besucht und mit Sorben über ihre Identität gesprochen.
Singen, tanzen und fröhlich sein. Sorben leben ihre Fröhlichkeit offen aus, meint Bogna Korjenkova, Leiterin des MDR-Studios Bautzen und des Sorbischen Rundfunks. Sie sagt, sie sei stolz darauf, eine Sorbin zu sein und beschreibt das sorbische Lebensgefühl.
Wir sind ein recht lebensfrohes Volk, sehr lustig, sangesfreudig, wir feiern gern. Familie spielt eine große Rolle, wir halten fest an den Familienbanden. Es gehört sozusagen zum guten Ruf, in einer Kulturgruppe mitzumachen oder zumindest einem Verein anzugehören.
Und gerade die Kultur ist es, die die Sorben zusammenhält. Das haben die sorbischen Kulturtage in Prag bewiesen. Sorben treffen sich in Vereinen, um gemeinsam zu singen und zu tanzen und so ihre Kultur nach innen zu pflegen und nach außen zu präsentieren. In Deutschland leben 60.000 Menschen, die sich zur sorbischen Kultur bekennen. In Nordböhmen sind es mehrere hundert. In Deutschland ist ihre Hauptstadt Bautzen, in Tschechien die Stadt Varnsdorf. Die Sorben haben das Schicksal einer Minderheit, die gemeinsam mit einer Mehrheit leben muss. Einen eigenen Staat haben sie nicht. Die sorbische Schriftstellerin und Dichterin Lubina Hajduk-Veljkovićova beschreibt, was die Sorben von den Deutschen unterscheidet.
Das ist irgend so eine Liebe zur Gemeinschaft, würde ich sagen. Das ist es dem Deutschen nicht eigen. Das ist so, was es unterscheidet. Andere Moralvorstellung, Liebe zur Gemeinschaft, mehr Nationalismus. Also ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel eine sorbische Erzählung habe und sie ins Deutsche übersetze, dann klingt das gruselig, also das kann man nicht übersetzen. Ist wichtig, ist schon Einfluss der katholischen Kirche, dadurch beengte Moralvorstellungen und halt auch Folklorismus.
Die Liebe zur Gemeinschaft ist bei den Sorben sehr stark, aber gerade für diese Gemeinschaft müssen die Sorben sehr stark kämpfen, sowohl innerhalb der eigenen Gruppe als auch nach außen hin. Nicht alle sind optimistisch, was die Zukunft des sorbischen Volkes betrifft. Während einige Deutsche aus der Region ihre Kinder in eine sorbische Klasse schicken, damit sie eine weitere Sprache lernen, geben Sorben teilweise ihre Nachkommen in die deutsche Klasse, um sie nicht mit der Zweisprachigkeit zu belasten. Die Journalistin Bogna Korjenkova kann eine solche Entscheidung nicht nachvollziehen.
Die Kultur ist ja immer an das Volk gebunden, an die Sprache, an diejenigen, die die Kultur auch weitertragen. Und solange die sorbische Sprache auch lebt, gepflegt wird, weitergegeben wird, lebt ja auch die Kultur. Denn Sprache und Kultur gehören für mich zusammen.
Und gerade die sorbische Sprache kann eine Brücke zwischen der deutschen und den slawischen Sprachen bauen. Sogar zwischen den deutschen und den slawischen Kulturen. Dessen sind sich auch einige Jugendliche bewusst, denn von ihnen hängt es ab, ob die sorbische Sprache und die sorbische Kultur weitergetragen werden. Rund 50 Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren haben sich zusammengeschlossen und einen Verein namens BAUG, die Spinne, gegründet. Diese Spinne soll ihre Netze in die Welt spinnen und Jugendliche nicht nur in der Lausitz für das Sorbische begeistern. Außerdem treffen sich die Vereinsmitglieder mit anderen Minderheiten und sprechen über ihre Probleme, erklärt Juliana Kaufürst, die sich aktiv bei BAUG engagiert. Sie erläutert, warum solche Jugendvereine für die Sorben wichtig sind.
Es ist ein großes Problem und in der Tat droht das Aussterben der sorbischen Sprache und Kultur. Und ich hoffe, dass wieder genügend Jugendliche sich zusammenraffen und Familien gründen. Und es ist aber auch schon ein harter Kern, der sich wirklich darum bemüht, innerhalb der Jugend immer wieder neue Anstöße zu finden und zu geben, auch Veranstaltungen zu organisieren, damit in der Jugend auch das Sorbische gekräftigt wird.
Ihre Angst vor dem Verschwinden der sorbischen Kultur ist begründet. Dies bestätigt auch Radek Čermák, der Slawistikstudent an der Prager Karls-Universität. Er hat mit seinen Kollegen einen Verein der Freunde der Sorben gegründet und setzt sich aktiv für die Rechte der Sorben ein. Die Freunde der Sorben haben die kulturelle Zusammenarbeit mit der sorbischen Minderheit angeleitet und verbreiten die sorbische Kultur in Tschechien, auch durch die Organisation des Kulturfestivals. Radek Čermák sieht vor allem in der sorbischen Literatur ein großes Potenzial für die europäische Kultur. Seiner Meinung nach ist die sorbische Kultur zwar immer noch lebendig und aktiv, ohne jegliche Unterstützung würde diese Volksgruppe jedoch bald von der kulturellen Landkarte Europas verschwinden. Aber solange sich die Jugend für diese Kultur interessiert, gibt es keinen Grund zur Skepsis, fasst Čermák zusammen.
Es gibt eine Anekdote. Martin Luther soll behauptet haben, dass es nicht nötig wäre, die Bibel in die sorbische Sprache zu übersetzen, weil es nach einigen Generationen sowieso keine Sorben mehr geben wird. Mit diesem Satz machen sich die Sorben bis heute Mut.
In den letzten Jahren haben sich sogar tschechische Politiker für die Rechte der Sorben eingesetzt, zum Beispiel in der Frage der Erhaltung von sorbischen Schulen. Der Professor für Ethnologie an der Karls-Universität, Leos Šatava, erklärt, warum auf tschechischer Seite plötzlich ein Interesse an den Sorben zu beobachten ist.
Auf der tschechischen Seite passiert im Moment überraschend viel, wenn man bedenkt, dass diese Sache 50 Jahre lang tabuisiert wurde. Zu DDR-Zeiten gab es kein großes Interesse daran, dass Tschechen oder der tschechoslowakische Staat irgendwie in das Geschehen in der DDR eintritt. In den 90er Jahren hat sich die Situation verändert und die tschechische politische Repräsentanz weiß nach einem halben Jahrhundert auch wieder, dass es Sorben überhaupt gibt.
Aber nicht nur die Politiker und offizielle Institutionen können das sorbische Volk zusammenhalten. In der Tat wandern viele junge Menschen in den Westen Deutschlands, damit sie eine Arbeit bekommen, weil in der Region große Arbeitslosigkeit herrscht. Und dann bleibt es an ihnen, ob sie zu ihren kulturellen Wurzeln ein persönliches Verhältnis aufbauen. Jan Nuk, der Vorsitzende der Organisation Domovina, fasst zusammen.
Es muss den Sorben ganz einfach Spaß machen, Sorbe zu sein. Es ist vielleicht ein bisschen lapidar ausgedrückt, aber irgendein Körnchen Wahrheit steckt damit drin. Sorbe sein muss nicht ein ständiges Rackern, ein ständiges Bemühen sein. Das muss Freude machen, Sorbe zu sein.
Aber es ist nicht immer so leicht, gibt Jan Nuk selber zu. Seine Organisation Domovina vertritt die Bedürfnisse der Sorben gegenüber der Außenwelt. Der Schwerpunkt dabei bleiben dann eindeutig die schulischen Belange, so Nuk.
Wenn wir die sorbische Sprache und damit das sorbische Volk erhalten wollen, müssen wir insbesondere im Schulwesen ganz andere Maßstäbe setzen. Wir müssen ein derartig stabiles sorbisches Schulwesen schaffen, dass es garantiert ist, dass die sorbische Sprache durch das Schulwesen weiter existent bleibt.
Professor Šatava sieht heute jedoch eine positive Entwicklung in der Situation der Sorben, verglichen mit den letzten 50 Jahren. Das sorbische Gesetz, das eine gewisse kulturelle Autonomie von Sorben sichert, gilt bereits seit 1948. Trotzdem gab es einen Wandel. Dazu Šatava.
In der DDR hat das sozialistische Deutschland aus den Sorben ein Schaufenster gemacht, in das viel Geld gesteckt wurde. Damals ist ein Netz von sorbischen Schulen und Institutionen entstanden. Aber ein wirkliches Interesse an der Erhaltung von Sorben hatte Ostdeutschland nicht. Heute ist die Situation teilweise besser, teilweise schlechter. Heute gibt es zwar weniger finanzielle Unterstützung als zu DDR-Zeiten, aber auf der anderen Seite ermöglicht die Demokratie andere Sachen. Die Sorben können frei ihre eigenen Vereine gründen oder sie können andere Minderheiten treffen. Das alles gab es zu DDR-Zeiten nicht.
Trotzdem verlangen die Sorben eine entsprechende finanzielle Unterstützung, argumentiert die Journalistin Bogna Korjenkova.
Jemand muss das ja tragen. Außerdem sage ich mir immer, ich bin auch Steuerzahler. Das heißt, ich wünsche mir, dass die mit den Geldern, die ich dem Staat abführe, auch meine Kinder die Bildung bekommen, die ich für meine Kinder wünsche, die Sprache vermittelt bekommen, die meine Muttersprache ist. Und solange ich ein vollwertiger Bürger der Bundesrepublik Deutschlands bin, habe ich auch ein Recht, das mit einzufordern und erwarte es auch.
Über das Zusammenleben sind sich die Sorben nicht einig. Viele fühlen sich von der deutschen Mehrheit unterdrückt und nicht verstanden. Die Schriftstellerin Hajduk Veljkovićova, die auch während der sorbischen Kulturtage in Prag aus ihren Werken vorgelesen hat, sieht zwar diese kleineren Probleme, mit denen die sorbische Minderheit kämpfen muss, fühlt sich aber als Sorbin in Deutschland wohl und als sorbische Schriftstellerin anerkannt.
Ich denke, wir haben Glück. Ich habe jetzt von einem gehört, der sich mit den Indianern beschäftigt. Demgegenüber haben wir wirklich Glück, in Deutschland zu sein, weil da wird das noch unterstützt. Es wird immer weniger, weil er jetzt überall gespart wird. Das macht dann schon Probleme. Aber es gibt trotzdem noch eine Basis von Unterstützung, die da ist.
Sind wir am Ende dieses Programms angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Jitka Mladková sagt Ihnen auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 20.